Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, am Mittwoch, den 10. April 2024, lud der Verein Wieso, Wieso steht für Wissenschaft und Soziales, zu einem Vortragsabend mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn im Veranstaltungszentrum Oberndorf-Beschwanenstadt recht herzlich ein. Marlene Engelhorn hat mit 50 aus dem Melderegister zufällig ausgewählten Personen einen Bürgerrat gebildet, der über die Verteilung von 25 Millionen Euro ihres Erbes entscheiden soll. Damit soll ein Teil ihres Vermögens an die Allgemeinheit rückverteilt werden. Sie ist eine Nachfahrin des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn und meint: Ich habe für mein Erbe keinen Tag gearbeitet und zahle keinen Cent dafür. Besteuert mich endlich. Der Bürgerrat kann ohne Engelhorns Stimme entscheiden. Als ihre Vorgabe ist dabei lediglich festgehalten: Das Geld darf nicht für demokratiefeindliche, verfassungswidrige, lebensfeindliche Dinge und auf keinen Fall wirtschaftsorientiert verwendet werden. Auch Parteispenden sind ausgeschlossen. Laut New York Times ist Marlene Engelhorn Teil einer wachsenden Bewegung junger, politisch links eingestellter Millionäre, die sich für eine stärkere Besteuerung vererbter Vermögen einsetzen. Sie ist auch in Kontakt mit einer Gruppe junger Millionäre, Resource Generation, und gehörte im Februar 2021 zu den Mitgründern einer Arbeitsgemeinschaft Steuergerechtigkeit, aus der dann Tax Manow, eine Initiative für Steuergerechtigkeit, hervorging. Dort ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. In ihrem Buch Geld, welches im Jahr 2022 erschienen ist, hält sie fest: Es ist wichtig zu verstehen, worum es bei politischer Vermögensverteilung geht. Recht, Macht und Ressourcen. Dass eine Verteilung transparent und demokratisch stattfinden sollte, muss außer Frage gestellt werden. Vermögensungleichheit zerreißt das Miteinander. Ich selbst bin seit Jahren Vorstandsmitglied beim Verein Wieso und habe die Möglichkeit Ihres Besuches dazu genutzt, ihr einige Fragen zu stellen. Sehr geehrte Frau Engelhorn, Sie waren in den letzten Wochen medial sehr präsent. Was erleben Sie denn an persönlichen Rückmeldungen zu Ihrem Zugang zu nachhaltiger Umverteilungspolitik in unserer Gesellschaft?
Die persönlichen Rückmeldungen, die ich erhalte, sind vor allem positiv, und das zeigt sich auch ziemlich klar, dass es einen großen Wunsch gibt, die Verteilungsdebatte demokratisch zu diskutieren, und ein Bürgerinnenrat ist nun mal ein demokratisches Mittel und zeigt sehr klar, dass Umverteilungspolitik Frage der Demokratie ist und nicht eine Frage von Privilegien von Überreichen bleiben darf.
Bei welcher Regierungskonstellation können Sie sich vorstellen, dass Ihr Zugang und Ihre Überlegungen zur Umverteilung und Besteuerung von Vermögen sich auch in politischem Handeln auswirkt?
Über eine konkrete Regierungskonstellation kann ich nicht viel sagen, zumal ich mich als TaxMeNow-Mitglied parteineutral positionieren möchte. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Frage der Vermögensverteilung und der Besteuerung von Vermögen eine der Grundfragen des heurigen Wahljahres werden sollte und werden muss, weil sie streng verflochten ist, sowohl mit Fragen der Klimapolitik, also welche Ressourcen gehören wem und wie verwenden wir sie oder vernichten sie, als auch mit sozialen Fragen aller Art. Ja, insofern will ich einfach hoffen, dass die Handlungen, die ich setze, einen positiven Einfluss auf den Diskurs zum Thema Verteilungsgerechtigkeit haben, nämlich dass darüber gesprochen wird, wie Vermögen verteilt wird, und dass das nun mal nicht vom Himmel fällt, sondern das Ergebnis von politischen Entscheidungen ist.
In Ihrem Buch Geld halten Sie fest, dass die extreme Konzentration von Vermögen bei 1% der Bevölkerung ein wesentlicher Gegenstand der Berichterstattung sein soll. Da wir ansonsten das gesellschafts- und demokratiepolitische Problem, welches dieser Ungleichverteilung zugrunde liegt, nicht analysieren können. Und Sie führen auch aus, dass es ein Armutszeugnis für den Gesetzgeber ist, dass eben 1% der Bevölkerung in Österreich circa die Hälfte des ganzen Vermögens besitzt, während sich 50% der Bevölkerung knappe 3% des Vermögens teilen oder eben sogar Schulden haben. Aus diesem Sachverhalt heraus leiten Sie einige grundsätzliche Gedanken ab. Können Sie diese ein wenig näher ausführen?
Ich glaube, man darf grundsätzlich, also von wegen grundsätzliche Gedanken, nicht vergessen, dass Vermögen nicht vom Himmel fällt und Verteilung nicht vom Himmel fällt, sondern die momentane Politik der Art und Weise, wie wir Einkommen und Vermögen verteilen, ist das Ergebnis von Entscheidungen. Das sind die Entscheidungen vor allem von den mächtigen Menschen. Das sind nun mal nicht nur Regierungen, sondern auch überreiche Personen, die einen überproportionalen Einfluss auf Politik haben. Und wenn man sich vor Augen hält, dass niemand sich den Überreichtum oder die Armut aussuchen kann, weil sich auch niemand aussuchen kann, in welche Familie er oder sie geboren wird, dann wird klarer, wie stark die Regulierung oder Nichtregulierung von Verteilung in die Lebenschancen von allen Menschen eingreift. Und am Ende des Tages geht es doch darum zu gucken, wie kann man dafür sorgen, dass jemand, der in Österreich zur Welt kommt, dass es völlig wurscht ist, in welcher Familie das passiert, sondern dass dieser Person gut geht und dass die Demokratie sich nicht ans Gängelband der Überreichen hängen muss und hoffen muss, dass irgendwelche Leute wie ich zufällig ihre Millionen wohlwollend sozial verteilen und eben nicht eigennützig und profitorientiert. Aber die grundsätzlichen Gedanken sind auf jeden Fall, dass Verteilung eine Frage demokratischer Entscheidung sein muss, weil alle, die davon betroffen sind, mit an den Tisch eingeladen werden müssen, wo das besprochen wird. Und das liegt dem allen zugrunde. Und wenn man davon ausgeht, dann ist in weiterer Folge auch klar, dass die Macht über diese Entscheidung genauso verteilt werden muss wie die Vermögen selbst. Und das bedeutet, dass das reichste Prozent nicht mehr diese Übermacht haben darf darüber, ob sie jetzt Steuern auf ihr Vermögen zahlen oder nicht. Es geht alle was an und auch Reiche müssen sich beteiligen an der Gesellschaft, von der sie schlussendlich ja auch profitieren.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch das Thema Mythen an und meinen, wir belügen uns selbst, wenn wir einerseits behaupten, alle Menschen seien gleich und andererseits von Leistungsgesellschaft sprechen. Und sie führen aus, dass der Mythos, dass Leistung Belohnung mit sich bringt, anklingen lässt, dass Menschen nur dann wertvoll sind, wenn sie etwas leisten. Dabei hinterfragen sie neben dem Leistungsbegriff auch den Wert unbezahlter Arbeit. Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihren Erkenntnissen?
Für mich ist ziemlich klar geworden bei dem Thema Mythen, dass wir gerne glauben wollen, auch aus Selbstwirksamkeit heraus, dass wir es selber schaffen, dass wir niemanden brauchen, dass wir auf niemanden angewiesen sind, dass wir damit vielleicht auch niemanden quasi belästigen müssen, dass wir es irgendwie gut haben. Dass es grundsätzlich möglich ist, ist etwas, was vielen irgendwie Hoffnung gibt, dass sie es schaffen können. Aber in Wahrheit zeigt sich doch, dass wir in so komplexe Strukturen und Systeme eingebettet sind, die in aller Regel auch unsichtbar sind. Oder wenn sie sichtbar werden, dann da, wo sie wehtun. Die Mythen, die es gibt, zum Beispiel, dass jeder seines Glückes Schmied ist, dass die zwar greifen, aber dass sie in Wahrheit inhaltsleer sind. Und ich glaube, es wäre wichtiger, eine klarere Erzählung vom Sozialstaat und von der Demokratie anzubringen, dass wir uns solidarisch umeinander kümmern aus Prinzip. Und wenn man das strukturell umsetzt, dann bedeutet das eben im Sozialstaat, dass wir dafür sorgen, durch die gemeinsame Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur, der öffentlichen Dienstleistungen, dass es allen aus Prinzip gut geht. Völlig wurscht, ob man die jetzt mag oder nicht, sondern weil sie Menschen sind und weil das ein Grundrecht ist und Punkt. Das bedeutet aber auch, dass in weiterer Folge natürlich wir uns überlegen müssen, was bedeutet das bei Leistung, was bedeutet das bei unbezahlter Arbeit, vor allem Care-Arbeit, wie können wir einen Sozialstaat so aufstellen, dass all diese Dinge mitgedacht werden und nicht immer nur die, die bisher an den Entscheidungshebeln saßen, quasi Politik für ihre eigenen Interessen machen können, sondern wie können wir demokratisch auch die Menschen an den Tisch holen, die bisher da komplett ignoriert wurden und da sind vor allem Menschen, die unbezahlte Arbeit und Care-Arbeit leisten, eine der Gruppen. Aber wie gesagt, es ist immer dasselbe bei den Mythen, mit denen ich mich vor allem befasse, zu Vermögen. Vermögen entsteht nicht durch Arbeit, Arbeit kann nicht durch Geld entstehen, Geld kann auch nicht arbeiten, ich kann einen 5-Euro-Schein nicht den Geschirrspüler ausräumen schicken, der streikt doch nicht für Lohnerhöhung, sondern das müssen schon Menschen sein. Und wenn dieser Menschenbegriff und der Solidaritätsbegriff in den Mittelpunkt gerückt werden, dann sind wir ganz schnell bei Demokratie und Sozialstaat und die brauchen dringend Ausbau, weil das sind zwei sehr junge Angelegenheiten in Österreich. 1955 beginnt unsere Demokratie, das ist echt nicht so lange her. Insofern stehen wir am Anfang dessen, was da noch möglich ist.
In einem gravierenden Satz Ihres Buches zitieren Sie die deutsche Juristin und Buchautorin Katharina Pistor. Mächtige Inhaber des globalen Kapitals haben mit Hilfe ihrer Anwälte
nicht nur Wege gefunden, das Recht für ihre eigenen Interessen zu nutzen, sondern sie haben auch Gesetzgeber, Regulierungsbehörden und sogar die Gerichte in den meisten Ländern zu ihren Agenten gemacht, die ihren Interessen dienen, statt denen der Bürger, denen gegenüber sie verantwortlich sind. Welche Folgen nach den Folgen kann denn dieser Umstand hervorrufen?
Auf Katharina Pistor beziehe ich mich deshalb, weil sie so klar zeigt, inwieweit das Recht sich hineinverwebt in unsere gesamte Verteilungsstruktur, und zwar auf internationaler Ebene. Das ist mordskomplex und man muss sich Zeit nehmen, zumindest ich musste mir Zeit nehmen beim Lesen des Buches, wirklich alles eins nach dem anderen gut verstehen zu können. Es schreibt sich zwar sehr süffig, aber es ist doch ein schwieriges Thema. Und ich glaube, was sich ableitet aus dem Zitat, dass mächtige Inhaber des globalen Kapitals quasi ihre AnwältInnen zu den Agenten machen, die das Recht gestalten. Das bedeutet im Prinzip nur, je mehr Transparenz wir benutzen, je besser wir dieses komplexe System verstehen, nicht indem wir es komplett durchdringen, ich glaube, eine Person kann nicht das gesamte System durchdringen, aber wenn unterschiedliche ExpertInnen diese Komplexität sichtbar machen, dann wird auch besser begreifbar, auf welche Art und Weise wir eingreifen können, durch demokratische Mittel, durch Mittel der Transparenz, um nachhaltig dieses System zu verändern, damit eben nicht durch undurchsichtige Strukturen irgendwelche Überreichen und ihre AnwältInnen die Welt gestalten, sondern damit schlussendlich die Gesetzgebung verständlich ist für den eigenen Souverän, und in einer Demokratie ist das nun mal das Volk und nicht irgendwelche Überreichen allein. Die gehören dazu, die sind Teil der Gesellschaft, aber die gesamte Gesellschaft gehört dazu. Und das ist schlussendlich dann eine Frage von, wie balancieren wir gut aus private und öffentliche Interessen? Wie machen wir es sichtbar, wie machen wir es transparent und verständlich? Und wie können wir das Ganze den demokratischen Entscheidungsprozessen unterordnen, statt den momentanen Machtdynamiken, die sich vor allem aus dynastischen Machtverhältnissen des letzten Jahrhunderts und Jahrtausends speisen?
Wie erleben Sie Politiker wie Bürgermeisterin Elke K. in Graz und Vizebürgermeister Kai-Michael Dankl in Salzburg, beide der KPÖ zugehörig, in ihrem Umgang mit ihren Einkommen, von denen sie sich persönlich nur 2.300 Euro monatlich behalten? Der Überhang geht an bedürftige Mitbürgerinnen.
Ich beglückwünsche die gewählten BürgermeisterInnen und finde einfach sehr spannend, dass sich zeigt an diesen zwei Beispielen, dass konkrete soziale Politik, die ehrlich angegangen wurde, so kriege ich das zumindest mit, dass die eine entsprechende Resonanz erzeugt. Sehr viel mehr kann ich dazu sonst eigentlich nicht sagen. Ich finde spannend, was sich da gerade tut, besonders auf Stadtebene, aber ansonsten muss ich da auch wieder darauf verweisen, auch wenn es total unbefriedigend ist, dass wir bei Taxminau jetzt nicht sagen, die eine Partei ist besser als die andere, aber es zeigt sich halt ganz klar, dass die KPÖ verstanden hat, dass die soziale Frage und die Wohnungsfrage nun mal eine zentrale politische Frage ist, die mit politischen strukturellen Mitteln bearbeitet werden muss. Wie die dann mit ihrem Gehalt umgehen, das ist ihre persönliche Entscheidung, will ich jetzt nicht mehr ein Urteil anmaßen, aber das kann man gut finden oder nicht. Ich finde, das ist löblich, aber was soll das schon heißen? Grundsätzlich finde ich aber spannend, dass auf der Stadtebene sich diese Entwicklungen gerade zeigen, und was das langfristig bedeutet, das werden wir dann sehen, auch auf Nationalratswahlebene, aber genau, dann auch nicht verwechseln, die Stadt und die Bundesebene, das ist natürlich nicht dasselbe. Aber ja, grundsätzlich interessant, was da vonstatten geht.
Sehr geehrte Frau Engelhorn, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles, alles Gute. Danke nochmal.
Danke für die Einladung.
Das war mein kurzes Interview mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn, die am 10. April 2024 im Rahmen einer Diskussionsveranstaltung beim Verein Wieso in Oberndorf bei Schwanenstadt zu Gast war. Einige der zahlreichen Besucher meinten, sie würden sich freuen, wenn sie sich in der Politik engagieren würde. Das ist aktuell in Marlene Engelhorns Agenda aber nicht vorgesehen. Wenn mein Interview mit ihr auf ihr Interesse gestoßen ist, freut mich das. Ihr Christian Eichmeier.